Apostelgeschichte 22 ab Vers 30. Der Er in der ersten Zeile ist der Oberst, der Paulus verhaftet hat. Weil er aber von dem Vergehen, das ihm von Seiten der Juden vorgeworfen wurde, mit Gewissheit erfahren wollte, ließ er ihm am folgenden Tage die Fesseln abnehmen und ordnete eine Versammlung der Hohenpriester und des ganzen Hohen Rates an. Dann ließ er Paulus hinabführen und ihn vor sie stellen. Paulus blickte nun den Hohen Rat fest an und sagte: Werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen vor Gott geführt. Da befahl der Hohenpriester Ananias, den neben ihm Stehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus aber rief ihm zu: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich nach dem Gesetz zu richten und lässt mich unter Verletzung des Gesetzes schlagen? Da sagten die neben ihm Stehenden: Den hohen Priester Gottes schmähst du? Da antwortete Paulus: Ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Es steht ja geschrieben: Einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Weil Paulus nun wusste, dass der eine Teil des Hohen Rates aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er laut in die Versammlung hinein: Werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Infolge dieser seiner Äußerung entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gibt keine Auferstehung, auch keine Engel und keine Geister, während die Pharisäer beides bekennen. So erhob sich denn ein gewaltiges Geschrei. Ja, einige Schriftgelehrte von der pharisäischen Partei standen auf, hielten Streitreden und erklärten: Wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Als nun ein großer Zwiespalt entstand und der Oberst befürchtete, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden, ließ er seine Truppe herunterkommen, ihn aus ihrer Mitte herausreißen und in die Burg zurückführen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Worte des lebendigen Gottes.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir bitten dich, dass es nun durch deinen Geist in uns verwurzelt wird und wächst, dass es Frucht bringt zu seiner Zeit. In Jesu Namen. Amen. Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Wir kennen das alle. Selbst wenn man alles richtig gemacht hat, erreicht man nicht immer das, was man sich gewünscht hat. So oder so ähnlich könnte man auch die Erfahrung von Paulus vor dem Hohen Rat beschreiben. Ihm bietet sich die einzigartige Chance vor der höchsten jüdischen Regierungsinstanz, nämlich der Versammlung der Hohen Priester und dem ganzen Hohen Rat, von Jesus Christus zu erzählen. Der Begriff, den man dazu oft gebraucht, ist Zeugnis abzulegen für das Evangelium von Jesus Christus. Und wir Christen sind ja alle Zeugen und aufgerufen, von Jesus Christus zu erzählen, wo sich uns die Gelegenheit bietet. Und man wünscht sich natürlich, dass Menschen auch zum Glauben kommen. Vielleicht bist du sogar heute hier oder hörst gerade zu, weil sich jemand irgendwann das Herz genommen hat, dir von Jesus zu erzählen. Und vielleicht hast du irgendwann gemerkt oder du bist gerade dabei, zu merken, dass dich diese Botschaft einfach nicht mehr loslässt. Sie ist wie ein Licht, das die Finsternis dieser Welt durchdringt. Ein Zeugnis für Jesus ist wie eine Waffe, die das Böse in der Welt überwindet. Vielleicht merkst du das gerade. Bei mir war es so, als ich in Karlsruhe studiert habe. Ein christlicher Mitstudent hat meine Fragen und meine Orientierungslosigkeit im Leben bemerkt. Er hat Jesus Christus von mir bezeugt und da wurde es Licht in meinem Leben. Das hat allerdings noch einige Zeit gedauert. Nicht immer sind die Umstände allerdings so angenehm wie bei den gemeinsamen Abenden mit meinem Freund. Und auch das Ergebnis ist nicht immer dasselbe. Das sehen wir sehr deutlich am Zeugnis von Paulus in Jerusalem im letzten Teil der Apostelgeschichte. Heute steht er vor der Versammlung der Hohepriester und dem gesamten Hohen Rat und wie am Tag zuvor, als er von einem Straßenmob um ein Haar gelyncht worden wäre, so erfährt er auch hier dieselbe Ablehnung und Willkür. Nach seinem ersten Satz wird er schon rabiat zum Schweigen gebracht und am Ende steht er vor einer wortwörtlichen Zerreißprobe. Der römische Oberst muss ihn aus ihrer Mitte retten, weil Paulus droht, von ihnen zerrissen zu werden. Sowohl die Umstände als auch das Ergebnis lassen Paulus am Ende enttäuscht und erschöpft zurück. Das sehen wir an dem Trost, den der Herr Paulus zusprechen muss. Und man muss an der Stelle dann schon auch innehalten und fragen, war das denn jetzt wirklich ein gelungenes Zeugnis für Jesus? War das gelungen? Die gleiche Frage kann man natürlich auch stellen, wenn es uns so ähnlich wie Paulus geht. Als ich vor mittlerweile einigen Jahren in einem Forschungsbetrieb in Australien gearbeitet habe, war ich immer besonders gespannt auf die Mittagspause, weil dort am ehesten die Möglichkeit bestand, mit jemandem über Jesus zu reden. Aber fast immer bestand die Reaktion aus Ironie bestenfalls, Ablehnung im Normalfall. Gut, im Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, dass ich mit etwas mehr Lebenserfahrung sicherlich das ein oder andere besser hätte machen können. Aber wie ist es mit Paulus hier? Ist sein Zeugnis gelungen oder nicht? Zum Glück müssen wir nicht lange über die Frage nachrätseln, denn ganz am Ende finden wir ja heraus, was Jesus Christus selbst über Paulus' Auftreten denkt. In Vers 11 sagt der Herr selbst, schaut es euch an, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Und ich glaube, das heißt nicht genauso schlecht. Denn Jesus hinterfragt Paulus nicht. Er weist ihn nicht zurecht, sondern er spricht ihm Trost zu. Für Jesus scheint das Zeugnis von Paulus gelungen zu sein. Was man daran sieht, ist, dass man ein Zeugnis nie an der Reaktion der Zuhörer beurteilen darf. Wenn man nach dem Ergebnis gehen würde, wäre das ja eine Katastrophe. Zwiespalt und Hass dominieren diesen Abschnitt. Aber an Jesu Zustimmung sehen wir, dass es ein gelungenes Zeugnis war und dass es in offener Ablehnung münden kann. Man darf ein Zeugnis nicht an der Reaktion der Zuhörer beurteilen. Und eben deshalb wollen wir uns an diesem Abschnitt anschauen, woran man dann ein gelungenes Zeugnis festmachen kann. Wie gewohnt schauen wir uns den Predigtabschnitt in zwei Teilen an, den ersten in diesem Gottesdienst und den zweiten im nächsten. Das passt auch ganz gut mit der Gliederung des Abschnitts überein, denn darin sehen wir zwei wichtige Aspekte eines gelungenen Zeugnisses. Den ersten könnte man als den notwendigen Aspekt bezeichnen, nämlich den Charakter des Zeugen. Den Charakter des Zeugen und zum Charakter des Zeugen gehört zuerst seine Integrität. Seine Ehrlichkeit. Beginnen wir mit Kapitel 23 in Vers 1. Paulus blickte nun den Hohen Rat fest an und sagte, werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen vor Gott geführt. Paulus legt offensichtlich großen Wert darauf, dass er ein reines Gewissen vor Gott hat. Damit meint er nicht, dass er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hat. Als ehemaliger Christenverfolger weiß er sehr gut, wie viel Schuld er auf sich geladen hat. Aber dafür hat Jesus Christus die Strafe am Kreuz gezahlt. Paulus ist frei von Schuld und damit auch frei, um Gott nun zu dienen. Und auf diesen Dienst bezieht sich diese Aussage auch konkret. Die Leute, vor denen er steht, sind überzeugt davon, dass Paulus durch seinen Glauben und seine Lehre von Jesus Christus zum Verräter geworden ist. Zum Verräter am jüdischen Glauben. Und darauf antwortet Paulus: Nein, ich habe ein reines Gewissen. Ich war Gott gehorsam. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn man vor anderen für seinen Glauben gerade stehen muss, kann man das Gefühl haben, dass man sich für seinen Glauben an Jesus Christus entschuldigen muss. Kennt ihr das? Man kommt in diese diesen Defensivmodus und will sich entschuldigen für seinen Glauben. Aber Paulus entschuldigt sich nicht für seinen Glauben. Niemand braucht ein schlechtes Gewissen dafür zu haben, dass er an Jesus glaubt. Und es kann sich lohnen, wenn man das manchmal auch explizit vor der anderen Seite zum Ausdruck bringt, so wie Paulus hier: Ich habe ein reines Gewissen, ich denke, dass ich Gott gehorsam bin. Wenn Paulus also sagen kann, dass er ein reines Gewissen hat, wie sieht es mit der anderen Seite aus? Genauer gesagt haben wir es ja mit zwei anderen Seiten zu tun, Römern und Juden. Was die römische Seite angeht, sahen wir, wie der römische Oberst Paulus vor einem jüdischen Mob rettet, seit er erfahren hat, dass Paulus römischer Bürger ist, ist er sehr bedacht darauf, sich an das geltende römische Recht zu halten. Und auch in diesem Abschnitt verweist Paulus auf seine Bürgerschaft. Nicht auf römische Seite, sondern auf jüdischer Seite. Das kann man in der Übersetzung leider nicht genau erkennen, kommt aber in dem Begriff zum Ausdruck, wo Paulus seinen Lebenswandel in Vers 1 beschreibt. Er beschreibt sich als gehorsamen Bürger vor Gott, also als Teil von Gottes Volk. Es ist also dieselbe Ausgangsposition wie vor der römischen Seite. Allerdings sehen wir an der Reaktion des Hohepriesters, dass er das jüdische Gesetz nicht ganz so genau nimmt wie der Römer das römische Gesetz. Und das, obwohl das jüdische Gesetz viel gerechter ist als das römische. Der römische Oberst wollte Paulus foltern, um eine Antwort zu erhalten. Das ist nach römischem Recht für Nichtrömer erlaubt. Nach dem Gesetz des Mose ist es undenkbar. Der römische Oberst befindet sich also innerhalb des Gesetzes, trotzdem befiehlt der Hohepriester, Paulus auf den Mund zu schlagen. Er wird selbst zum Gesetzesbrecher, wie Paulus dann auch in seiner Reaktion zum Ausdruck bringt in Vers 3. Paulus rief ihm zu: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich nach dem Gesetz zu richten und lässt mich unter Verletzung des Gesetzes schlagen? Und falls sich jemand fragt, getünchte Wand ist ein gängiger Begriff für einen Heuchler und kein Kompliment für ein hohes Hygienebewusstsein. Sonst würden wir diesen Begriff vielleicht in Corona-Zeiten öfter hören. Paulus nennt die andere Seite heuchlerisch. Und man merkt daran auch ein wenig, dass Paulus angesichts dieser groben Behandlung etwas die Fassung verliert. An anderer Stelle ruft er ja zu geduldigem Ertragen auf. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir, sagt er zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Und auch Jesus sagt ja, dass man die andere Wange hinhalten soll. Und ich denke, daran merkt man ein wenig, dass auch der Apostel ein Mensch ist. Vielleicht hat Paulus einfach nicht damit gerechnet, dass er so schnell zum Schweigen gebracht werden soll. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Paulus sich hier nichts zu Schulden kommen lässt. Spricht eine Ungerechtigkeit klar an. Auch die Ankündigung, dass Gott einen Hohepriester schlagen wird, ist keine Verfluchung, sondern eine Warnung vor Gottes Gericht. Die jüdische Obrigkeit stellt sich nicht nur gegen Paulus, drückt er damit aus, sondern gegen Gott selbst und steht wie alle Heuchler unter dem kommenden Gericht Gottes. Wir sehen also, dass der Hohe Rat keinen allzu großen Wert auf Integrität legt. Und diese Warnung von Paulus führt auch nicht dazu, dass der Hohe Priester und seine Lakaien auf einmal in sich gehen. Stattdessen versuchen sie, Paulus einen Strick aus seinem Ausruf zu drehen, indem sie fragen, aha, den Hohepriester Gottes schmähst du. Das ist nämlich nach dem Gesetz auch verboten. Sie kennen also das Gesetz durchaus, aber wenn sie es anwenden, messen sie mit zweierlei Maß. Sie wenden es nicht auf sich selbst an, sondern nur, um Leuten wie Paulus einen Strick zu drehen. An all dem sehen wir, dass es mit der Integrität des Hohen Rates nicht weit her ist. Und wenn man das merkt, dass das so ist, dann fühlt man sich manchmal versucht, sich den Regeln der anderen Seite anzupassen. Ja, die andere Seite ist nicht fair, dann bin ich auch nicht fair. Aber Paulus, sehen wir hier, hält unerschütterlich an seiner Integrität fest. Er passt seine Maßstäbe nicht an die faulen Regeln der anderen Seite an. Und er sagt nicht, ja, haltet euch erstmal selbst an euer Gesetz, bevor ihr es von mir erwartet. Nein, er sagt, ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Es steht ja geschrieben, einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Ja, also er erkennt, dass er es mit dem Hohepriester zu tun hat, macht Paulus sofort einen Rückzieher und er stellt klar, dass er sich auch angesichts völliger Korruption auf der anderen Seite selbst ans Gesetz halten wird. Er wusste es nicht. Jetzt, wo er es weiß, lässt er sich nicht zu unfairem Verhalten hinreißen. Und ich denke, das sollte auch uns wichtig sein. Es macht ein gelungenes Zeugnis aus, wenn man seine Integrität nicht vom Verhalten der anderen Seite abhängig macht. Das war der erste Punkt. Neben der Integrität gibt es da noch zwei weitere Charaktereigenschaften, die wir in diesem ersten Teil sehen. Und die erste von diesen zwei weiteren ist Paulus mutige Entschlossenheit in Vers 3. Paulus mutige Entschlossenheit. Einerseits kann man fragen, warum Paulus nicht still die andere Wange hinhält, so wie wir es gerade eben getan haben. Gleichzeitig wird daran aber eben auch Paulus Entschlossenheit deutlich. Man sieht, er lässt sich nicht einschüchtern. Er reagiert nicht unterwürfig oder kleinlaut, sondern zeigt eben seine mutige Entschlossenheit. Einerseits dadurch, dass er die Heuchelei des Hohepriesters offen benennt. Du willst mich nach dem Gesetz richten und verletzt es dabei selbst. Zweitens zeigt er sie dadurch, dass er den Hohepriester vor Gottes Gericht warnt. Dich wird Gott schlagen. Er ist nicht unterwürfig oder kleinlaut. Und ich denke, diese mutige Entschlossenheit kann man nur bewundern. Wenn man den Blick nach innen richtet, geht es euch vielleicht wie mir, dass man eigentlich genau weiß, dass man nie und nimmer in so einer Situation aus eigener Kraft in der Lage wäre. Ja, die Furcht wäre da. Und ich denke, da hilft es, wenn wir uns daran erinnern, dass Paulus auch kein Superheld ist. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Paulus agiert hier aus der Kraft des Heiligen Geistes und die haben auch wir. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gab, als er sie aussandte, um seine Zeugen zu sein. In der Predigtreihe aus Matthäus 8 bis 10. Ich lese noch einmal ab Vers 19. Dort sagt Jesus, wenn man euch nun den Gerichten überliefert, macht euch keine Gedanken darüber, wie oder was ihr reden sollt. Es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Nicht ihr seid es ja, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Das ist genau das, was hier passiert in Paulus. Er ist auch kein besserer Mensch, kein stärkerer Christ als wir, sondern der Heilige Geist wirkt in ihm. Und Jesus sagt ausdrücklich, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, egal wer wir sind, in dieser Situation. Wir sollen uns nicht fürchten. Und vielleicht ist das so schwer vorstellbar. Ja, man weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber Jesus verspricht, dass der Heilige Geist in solchen Momenten die Kontrolle übernehmen wird. Der Heilige Geist wird auch dir und mir die richtigen Worte schenken, wenn der Moment kommen sollte. Er wird uns dieselbe mutige Entschlossenheit schenken. Können wir sicher sein. Neben mutiger Entschlossenheit sehen wir in Vers 5 noch eine weitere Eigenschaft von Paulus. Und das ist seine bemerkenswerte Demut. Auch Demut gehört zu einem gelungenen Zeugnis. Und das ist der nächste Punkt. Vielleicht sollte ich zuerst sagen, dass Demut nicht Unterwürfigkeit bedeutet. Ich denke, das hatten wir schon zwischen den Zeilen erwähnt. Demut ist nicht das Gegenteil von Mut, sondern das Gegenteil von Hochmut. In Vers 5 sieht man die Demut von Paulus am deutlichsten. Dort antwortet er auf die lauernde Frage der neben ihm Stehenden: Ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Es steht ja geschrieben, einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Zuerst erkennen wir Paulus Demut daran, dass er sich nicht über die anderen stellt, sondern schaut mal, wie er sie hier nennt. Er nennt sie Brüder. Durch den ganzen Abschnitt hinweg nennt er sie Brüder. Er behandelt sie mit Respekt, selbst nachdem sie ihn geschlagen haben. Und genauso sehen wir hier auch, dass Paulus sich selbst in dieser Situation weiterhin unter das Gesetz stellt. Seine Demut drückt sich auf zwei Weisen aus. Respekt gegenüber den anderen, Respekt gegenüber dem Gesetz. Und daran sehen wir, dass Paulus nicht nur den Anspruch auf ein reines Gewissen erhebt und heuchlerisch dann anderen Maßstäben folgt, sondern sich eben auch entsprechend verhält. Hier kommen wir wieder zum Thema Integrität, wenn wir diese Demut betrachten. Ich denke, diese Integrität, die sollten wir uns noch einmal anschauen, denn die hat etwas ungemein Attraktives. Sie kann diejenigen von der anderen Seite gewinnen, denen es einfach an Gerechtigkeit und der Wahrheit liegt. Wenn Paulus seinen Gegnern Hasstiraden entgegenschleudern würde, wäre das vielleicht verständlich, aber er würde damit nur bestätigen, dass er eine Bedrohung für die andere Seite darstellt und dass er entsprechend behandelt werden muss. Er würde sich auf die gleiche Ebene wie die Gegenseite stellen. Deshalb ist seine Demut so kraftvoll. In seiner Demut rebelliert er nicht gegen das, was ihn bedroht, was ihm Angst macht, sondern er ordnet sich dieser Situation unter, weil er weiß, Jesus ist Herr. Und er achtet darauf, dass er diese Finsternis in diesem Moment, in dieser Anhörung mit Gutem füllt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus im Römerbrief. Und ich denke, darin liegt viel mehr Kraft als in jedem Kraftausdruck. Viel mehr Potenzial, um andere durch sein Zeugnis zu gewinnen. Integrität, Entschlossenheit, Demut. Diese drei Charaktereigenschaften lassen Paulus tadellos dastehen. Das ist der erste und notwendige Teil eines gelungenen Zeugnisses. Aber gelungenes Verhalten, gelungener Charakter führt natürlich noch nicht allein zu einem gelungenen Zeugnis. Gelungen ist ein Zeugnis nur, wenn man auch den Fokus, so stark es nur geht, auf das Evangelium richtet. Das ist das Thema im zweiten Teil des Predigtabschnittes. Genau, hier taucht es trotzdem auf, weil die Folien die gleichen sind. Ihr könnt gerne wieder zurückkommen im zweiten Gottesdienst oder es euch in der nächsten Woche mal auf YouTube anschauen. Aber ich will hier diesen zweiten Punkt überspringen und auch die nächsten zwei Punkte kann zugleich weitergehen. Und ich will stattdessen auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass man ein Zeugnis nicht an der Reaktion der Zuhörer beurteilen kann. Man kann sie auch nicht am eigenen Gefühl danach festmachen. Auch dazu mehr in der nächsten Predigt. Sondern die entscheidende Reaktion ist die Reaktion von Jesus. Die entscheidende Reaktion ist die von Jesus. Wenn es nach dem eigenen Gefühl von Paulus gehen würde, kann man sich gut vorstellen, wie enttäuscht und wie erschöpft Paulus am Ende dieser zwei Tage in Jerusalem sein muss. Nicht nur äußerlich, dass er fast erschlagen wurde, sondern auch innerlich, denn es ist ja nicht so, als ob Paulus kein Herz für seine Mitjuden hätte. Er wünscht sich ja nichts mehr, als dass auch sie zum selben Glauben an Jesus kommen würden wie er. Das ist seine Hoffnung. Und sie wurde bitter enttäuscht. Und vielleicht sinnt er in dieser Nacht darüber nach, was alles geschehen ist. Vielleicht geht es ihm auch so wie uns so oft, dass er sich überlegt, was hätte ich besser machen können. Vielleicht ärgert er sich sogar, dass er den Hohepriester getünchte Wand genannt hat. dass er sich dazu hinreißen lassen hat. Wir wissen es nicht. Und vielleicht macht für ihn gerade alles überhaupt keinen Sinn. Er wusste nur, er soll nach Jerusalem gehen. Aber er wusste nicht, warum. Und eben in dem Moment steht der Herr Jesus seinem erschöpften und enttäuschten Zeugen bei. Und er spricht ihm Trost zu in Vers 11. Das heißt, in der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Für eine einfache Botschaft wie diese hätte Jesus ohne weiteres einen Engel schicken können. Aber in dieser Nacht kommt er selbst zu Paulus und schenkt ihm Trost. Jesus mag Paulus durch eine harte Zeit geschickt haben, aber er ist auch nahe bei ihm. Er schenkt ihm Trost und Kraft. Und das ist auch bei uns so, wenn wir uns in derselben Situation befinden. Sein Trost kommt nicht allein aus seiner Nähe, sondern vor allem auch durch die Ankündigung, die damit einhergeht. Oft wissen wir nicht, warum etwas schiefgelaufen ist, warum dieses Zeugnis auf den Boden gefallen ist und nicht aufgegriffen wurde. Aber die Ankündigung von Jesus zeigt uns, dass Jesus weiß, warum es geschieht. Und diese Ankündigung macht aus allem Geschehenen Sinn. Gerade weil Paulus sich bestimmt einen anderen Ausgang gewünscht hätte, ermutigt der Herr ihn mit der Zusicherung, dass sein Ringen um Jerusalem genau seinem Plan entsprach. Paulus hat erfolgreich Zeugnis in Jerusalem abgelegt. Die Katastrophe ist nicht die Reaktion der Zuhörer, so tragisch die auch sein mag. Die eigentliche Katastrophe wäre gewesen, wenn Paulus sein Zeugnis nicht gegeben hätte. Wenn Paulus nicht gesprochen hätte. Und schauen wir nochmal nach innen. Wie oft will man nicht von Jesus reden? Wir finden tausend Gründe dafür. Vielleicht hat man Angst, dass es der falsche Zeitpunkt sein könnte. Angst, dass man etwas kaputt macht, eine Beziehung zum Beispiel oder was auch immer. Aber mit Jesus als Herrn gibt es keine falschen Zeitpunkte, um von Jesus zu reden. Wenn wir auf unseren Charakter Acht haben, das ist notwendig, dann können wir mit Jesus als Herrn eigentlich nur eines falsch machen. Dass wir still sind. Als ich erst ganz kurz zum Glauben gekommen war, musste ich meinen ersten evangelistischen Input auf einer Studentenveranstaltung geben. Und er war so holprig, wie man es sich kaum vorstellen konnte. Und man würde denken, bestimmt kann Gott so etwas nicht gebrauchen. Aber am Ende des Abends übergab ein Student aus Thailand namens Pick sein Leben an Christus. Mit Jesus als Herrn kann ein noch so gelungenes Zeugnis zur Ablehnung führen. Und das holprigste Zeugnis kann Menschen zum Glauben bringen. Das Einzige, was wir falsch machen können, ist, dass wir still sind. Und nicht von Jesus reden. Also lasst uns auf unseren Charakter achten. Er ist absolut notwendig für ein gelungenes Zeugnis. Aber lasst uns vor allem darauf achten, dass wir uns keine Gelegenheit entgehen lassen, um von Jesus zu reden. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, wie man in diesem Abschnitt die Integrität von Paulus sehen kann, die mutige Entschlossenheit, die du ihm schenkst und die Demut, mit der er sich der Situation, mit der er sich seinem Gegenüber und mit dem er sich deinem Gesetz unterordnet. Wir bitten dich, wirke du in uns durch deinen Geist, dass auch wir denselben Charakter zur Schau stellen, dass wir ihn authentisch leben, und dass wir jede Gelegenheit ergreifen, um von Jesus, um von dir zu erzählen. In Jesu Namen. Amen.